Mein Herz funktionierte vollkommen unregelmäßig. Ich war total schlapp. Nun sollte ich bald merken, dass ich als Nichtraucher nicht umsonst so viele Blättchen Zigarettenpapier zunächst unbewusst mitgeschleppt hatte. Im Tausch gegen wenige dieser Blättchen konnte ich hochbegehrte, strophantinhaltige Tabletten unter der Hand ergattern, die mir erstaunlich rasch wieder auf die Beine halfen, so dass ich das Revier glücklicherweise alsbald wieder verlassen konnte. Für manchen Nachschlag an dünner Wassersuppe oder für ein Stück Brot, das ich mir zusätzlich beschaffen konnte, genügte im Tausch ein solches Blättchen Papier, da für viele das Rauchen mehr bedeutete als das Essen. Arbeit gab es, außer Reinhaltung des Lagers und besonders der Toiletten, sprich Donnerbalken im Freien, bis auf wenige Ausnahmen nicht. Der Tag begann mit Pflichtfrühsport, soweit hierfür die Kräfte reichten. Mindestens dreimal täglich musste auch in gewissen Zeitabständen desinfiziert werden. In langen Reihen zogen wir an hochgestellten Trögen vorbei, und jeder musste, darauf wurde streng geachtet, bei hochgekrempelten Ärmeln die Hände möglichst tief in stark mit Chlor durchsetztes Wasser tauchen. Es gab kein Abwischen. Die Hände sollten in der Luft trocknen. Wasser zur Körperpflege gab es nur in größeren Abständen. Dass es unter solchen Umständen und Unsauberkeit bei vielen von uns Durchfallerkrankungen gab, konnte nicht ausbleiben. Zum Lesen kursierten von einigen mitgeschleppte Bücher, die man durch entsprechende Tauschgebühr ausleihen konnte. Leider musste man dabei feststellen, dass nach und nach in den Schmökern immer mehr Seiten fehlten und schon bald reichte die Fantasie nicht mehr aus, die Lücken mit eigenem Geist zu füllen. Papier gab es ja nicht, also mussten die letzten Buchseiten für Zigarettenpapier oder hinterlistige Zwecke herhalten. Woche für Woche verging, teils in Müßiggang, teils bildeten sich an bestimmten Barackenecken zu festgesetzten Zeiten Gruppen, die sich je nach Interesse geistig betätigten. An Sprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch oder auch Russisch, an Chorgesang, an Kursen in Mathematik und Wirtschaftswissenschaften konnte man sich ebenso beteiligen wie an Gottesdiensten beider Konfessionen. An qualifizierten Dozenten hat es nirgends gefehlt. Dafür hatte schon die Wehrmacht gesorgt, dass außer einigen Fachkräften in kriegswichtigen Betrieben, Todkranken oder auch notorischen Drückebergern mit den entsprechenden Beziehungen keiner, ob Hochschullehrer, Geistlicher, Schauspieler, Musiker oder Tänzer, vor der Einberufung in den Wehrdienst verschont blieb. Viele Leute von Rang waren auch unter uns. Wann endlich werden wir die Oder grüßen? Wann endlich kehren wir wieder heim? Wurde laut, vielstimmig und oft gesungen. Einige redeten sich mit Heimkehrgedanken geradezu in Fanatismus hinein. Viele putzten unterwegs ihre Stiefel und drehten viele Runden innerhalb des stark bewachten Lagers, um im geeigneten Moment fit zu sein, wenn es losgeht. Parolen blühten und gediehen und verhalfen manchem zum Durchdrehen. Im Lager stand auch Holzschnitzerei hoch im Kurs, denn Löffel und Knöpfe waren Mangelware. Aber nur wenige konnten sich dem Schnitzen hingeben, da Messer sowie alle spitzen Gegenstände, selbst Gabeln, beim Essen gab es für die ohnehin nichts zu tun, aus Sicherheitsgründen längst konfisziert waren. Ich hatte das Glück, einen einfachen Rasierapparat aus Bakelit zu besitzen, den man mir immer beließ. Eine dazugehörende Klinge hatte ihren Stammplatz im Saum meines Mantels. Entweder sie hatte die Eigenschaft, nie stumpf zu werden, oder ich habe das Stumpfwerden nicht akzeptiert. Sicher war sie schon so abgenutzt, dass man auf den Schneiden hätte reiten können, ohne sich weh zu tun. Jedenfalls war ich einer der wenigen, mehr oder weniger, gut rasierten Kumpels. Eine Rasierstube gab es zwar auch, diese war aber für so viele von uns zu wenig. Für meine Klinge hatte ich aber auch einen kleinen stabilen Halter, so dass ich stets über ein brauchbares Schneidewerkzeug verfügte. Ein glücklicher Zufall ließ mich eines Tages mit meinem fast gleichaltrigen Jugendfreund aus meinem Heimatort zusammentreffen. Er stand auf der anderen Seite eines einfachen Drahtzaunes, der das Lager zum Lazarett hin abgrenzte. Er trug den linken Arm in Gips. Man hatte ihm gesagt, dass er mit dem nächsten Krankentransport nach Hause käme. Rasch handeln war jetzt wichtig. Schnell und heimlich steckte ich ihm meine Ringe zu, die er in seinem Gipsverband verschwinden ließ. Wobei ich feststellen konnte, dass darin kaum noch Platz war, so voll steckte der Verband mit allen möglichen Dingen. Ich muss einmal vorgreifen und sagen, dass alles zu Hause angekommen ist. Vielen Dank, Jakob. Seine Bereitschaft ist ganz besonders anzuerkennen, ging er doch für sich selbst dabei ein hohes Risiko ein. Ein weiterer Landsmann, der sich schon bis zum Leiter einer kleinen Werkstatt emporgearbeitet hatte, obwohl er selbst vom Handwerk nichts verstand, vermittelte mir, natürlich im Tausch gegen Zigarettenblättchen, die Anfertigung eines kleinen Rucksackwagens. Aus vielen Entwürfen entstand ein maßgerechtes Produkt. Zusammengefügt waren zwei Holzrädchen in Rucksackbreite, durch eine Holzachse verbunden, in deren Mitte lotgerecht eine 60 cm lange Stange befestigt war. Diese war wiederum von der Mitte ab zu den beiden Rädern hin verstrebt. Etwa 5 cm vom Stangenende war eine Querleiste befestigt, die zum Ziehen des fahrbaren Gestells, das man aber auch samt dem Rucksack auf dem Rücken nehmen konnte, diente. Als ich mich damit zum ersten Mal in einem Spiegel sah, musste ich laut lachen und an einen weißen Hirsch mit einem Kreuz auf dem Kopf denken. Ob ich das Gestell wohl jemals benutzen würde, stand völlig offen. Die Parolen, selbstverständlich nur in Richtung Heimat, wurden immer dichter. Inzwischen hatte sich unter uns, durch unsere Gastgeber inspiriert, auch antifaschistische Gruppen gebildet. Ich habe nichts gegen irgendeine politische Meinung aus Überzeugung. Bei der Mehrzahl dieser Brüder nahm sich das aber anders aus. Sie standen in besonderer Gunst bei den Russen und zeichneten sich durch arrogantes Benehmen, bessere Kleidung und Vollgefressenheit aus. Einer dieser Figuren sah mich auf einem der häufigen täglichen Rundgänge in meinem noch gut erhaltenen Regenmantel und fragte, ob er diesen haben könne. Nun, es wurde ja langsam herbstlich, der Winter kam gewiss. Und einerlei, wo es gehen sollte, gefroren hätte ich bestimmt in dem dünnen, kalten Gummifetzen. Dieser Dummkopf war wirklich ein Wink des Himmels. Sofort tauschte ich meinen Regenmantel gegen einen fast neuen, gefütterten und langen Fahrermantel. Als Zugabe erhielt ich sogar noch Essgeschirr. Von diesem Tauschpartner handelte ich mir noch so manchen Suppennachschlag immer wieder im Tausch ein. Das kreide ich mir aber in keiner Weise als Gesinnungslumperei an. Das war reiner Selbsterhaltungstrieb. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich nicht geglaubt, dass sowohl Mantel als auch Essgeschirr einmal ganz hoch im Kurs stehen sollten. An diesen Tausch sollte ich noch lange denken.